Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast. Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute wollen wir euch auf eine spannende Reise mitnehmen. Eine Reise durch alte Muster, neue Perspektiven und überraschende Ideen für echte Gleichberechtigung. Dazu haben wir Bestseller-Autorin Patricia Camarata eingeladen, die ein wirklich kluges, alltagsnahes und sehr ehrliches Buch darüber geschrieben hat. Es heißt Musterbruch. Ob Care-Arbeit, Schönheitsideale, Elternzeit oder Solidarität unter Frauen, Patricia lässt kein Thema aus. Und wir heute auch nicht. Herzlich willkommen, liebe Patricia.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
Patricia, du beschreibst in deinem Buch sehr treffend, dass Gleichberechtigung im Alltag nicht an Wissen, sondern oft am Handeln scheitert. Und gleichzeitig ist ja vielen gar nicht bewusst, wie sehr sie in alte Muster verstrickt sind. Was würdest du sagen, warum fällt es uns so schwer, gleichberechtigt zu leben, obwohl der Wunsch danach ja definitiv längst da ist?
Ja, ich glaube, es gibt einen sehr starken Druck von außen, der uns immer wieder in diese alten Muster drängt. Das sind ja zum einen Systeme wie zum Beispiel das Steuerrecht, was ja nicht Familien entlastet, sondern verheiratete Paare in erster Linie. Und da nochmal das Modell, dass man sich in eine Erwerbs- und eine Sorgeperson aufteilt. Und das passt ja für ganz viele Paare in Deutschland nicht mehr. Also es gibt nur noch 30%, die Familie so organisieren können, sich das auch so leisten können. Und es gibt natürlich auch das Organisieren können, sich das auch so leisten können. Und es gibt natürlich auch das eigene Umfeld, in dem man vielleicht sowas gesagt bekommt, so war es dann bei mir, so, oh Gott, du gibst dein Kind schon mit einem Jahr in die Kita, das arme Kind. Mhm. Oder auch Situationen, so Getuschel hinterm Rücken, wenn man am Erntedankfest vielleicht wagt, einen gekauften Kuchen hinzustellen, statt einen selbstgebackenen. Mhm. Und sowas, das spüren wir natürlich und das haben wir aber auch schon alles lange verinnerlicht und da ist immer wieder wahnsinnig schwer rauszukommen. Und ich glaube, was man definitiv auch nicht unterschätzen darf, Gleichberechtigung ist mental total anstrengend, weil das bedeutet, ständiges Aushandeln, Verantwortung teilen, Gewohnheiten reflektieren, Konflikte aushalten. Und das ist ja in diesen traditionellen, und deswegen ist so dieses bewusste sich für Gleichberechtigung entscheiden, ist immer ein Aushandeln in einem System, was das eigentlich gar nicht vorgesehen hat, dass man gleichberechtigt lebt.
Das stimmt. Gerade ich habe das Gefühl, gerade bei der Aufteilung von Sorgearbeit glauben viele Paare, dass sie ganz modern sind und gar nicht so richtig merken, dass sie doch eigentlich tief im klassischen Rollenmodell noch stecken. Was meinst du, warum ist dieser Bereich jetzt so resistent gegen Veränderungen? Also oft ist es ja so, dass beide Eltern gleich viel arbeiten, aber dann eben trotzdem einer irgendwie in der Sorgearbeit mehr macht.
Ja, das ist was ganz Interessantes, was du im letzten Satz ansprichst. Dazu müsste ich vielleicht einmal kurz ausholen. Also es gibt ja einen Gender Care Gap, also eine Messung, wie viel Sorgearbeit jeweils Mann und Frau in der Familie übernehmen. Und da ist es so, dass es durchschnittlich eben immer so ist, dass die Frau deutlich mehr übernimmt. Und jetzt könnte man ja denken, genau wie in dem Fall, was du gesagt hast, also wenn die Eltern gleich viel Stunden Erwerbsarbeiten, dass es den dann nicht gibt. Und erstaunlicherweise stimmt das nicht. Also es ist jetzt auch gerade wieder in der Zeitverwendungserhebung, die wird alle 10 Jahre gemacht, 2022 war die letzte, hat sich eben gezeigt, selbst wenn Frauen und Männer gleich viel Stunden erwerbstätig sind, dann leisten die Frauen im Schnitt rund 1,5-mal so viel unbezahlte Sorgearbeit wie die Männer. Und was mich dann wirklich total von den Socken sagt man, von den Socken gehauen hat, ist das sogar da, wo die Frauen Allein- oder Hauptverdienerinnen sind, also mindestens 60% des Familieneinkommens generieren, da machen die Frauen mehr. Also selbst in der Konstellation, die Frau arbeitet und der Mann, also die Frau erwerbsarbeitet, so muss man das ja eigentlich sagen, und der Mann erwerbsarbeitet nicht, ist das so. Und da machen die Frauen sogar besonders viel. Und das interpretiere ich so, dass es eben gar nicht so sehr um das Finanzielle geht, sondern viel mehr um die Rollenbilder. Also was finden wir männlich, was verbinden wir mit weiblich? Und es scheint eben zum Weiblichsein, unabhängig auch davon, ob wir Kinder haben oder nicht, zu gehören, dass wir gut im Kümmern sind, dass wir wahrnehmen können, was andere brauchen, dass wir uns aktiv darum kümmern, dass es anderen gut geht, dass sie sich sicher und aufgehoben fühlen. Wir kümmern uns darum, dass sich andere gut ernähren, dass sie auf ihre Gesundheit achten, genug Schlaf bekommen, dass der Partner regelmäßig zum Arzt geht. Und viele, die glauben ja, dass das in den Chromosomen hängt, aber das kann man mittlerweile auch wirklich mit Sicherheit sagen, das kann die Wissenschaft so nicht bestätigen. Es hat eben auch wahnsinnig viel mit dem Verhalten zu tun, ob wir was besonders gut können. Ist ja jetzt auch keine Rocket Science zu sagen, was wir regelmäßig tun, da sind wir eben kompetenter. Mhm. Und das Interessante ist, unser Verhalten wirkt auch wieder zum Beispiel zurück auf die Hormone. Also Menschen, die sich intensiv um andere kümmern, bei denen geht das Testosteronlevel zurück und es wird vermehrt dieses Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Und das gilt eben auch für Männer. Und das ist ja tatsächlich ganz spannend, woran das Ganze sozusagen hängt. Und dass es eben nicht so sehr daran hängt, wie viel Erwerbsarbeiten oder wie viele Stunden wir erwerbsarbeiten, sondern vielmehr tatsächlich die Vorstellung, die wir davon haben, wie Frauen oder wie Männer sind.
Mhm. Das ist spannend. Das wusste ich nämlich auch bisher noch gar nicht. Ein anderes spannendes Thema in dem Buch ist ja auch die weibliche Selbstwahrnehmung, vor allem in Bezug auf den eigenen Körper. Du schreibst ja, dass früh Mädchen heutzutage lernen, dass sie durch Schönheit irgendwie ja wertvoll zu sein scheinen. Was macht denn das mit unserem Selbstbild und warum ist es so schwer, sich davon zu lösen?
Ja, das ist tatsächlich auch was, wo man sich ja eigentlich wünschen würde, dass das schon lange überwunden ist. Aber die Mädchen wachsen heute auch immer noch so mit dieser Ausrichtung auf, dass ihr Aussehen so eine Art Kapital ist. Wenn man mal so hört, quasi was so gesagt wird, wenn man ein weibliches Baby zum Beispiel anguckt, da sagt man vielleicht eher sowas wie, na du Hübsche. Und bei einem männlichen Baby sagt man sowas wie, na kleiner Mann. Ja. Und Jungs dürfen toben und kleine Mädchen, die sollen sich eben beim Spielen lieber nicht schmutzig machen. Und dadurch lernen die Mädchen unbewusst, ich bin dann wertvoll, wenn ich schön bin und nicht einfach wertvoll, weil ich bin. Und das prägt ganz tief. Also Schönheit wird so eine Art soziale Währung. Der eigene Körper wird ständig bewertet von außen und von einem selbst. Also man nimmt dann auch diese Außenbeobachterinnenperspektive ein. Man erlebt sich dann nicht einfach in seinem Tun, sondern man beobachtet sich beim Erlebtwerden. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen sehr kompliziert, aber man hat eben die ganze Zeit so einen Bewertungsblick auf sich selbst. Und das bedeutet, dass ganz viele Mädchen und Frauen ihr authentisches Körpergefühl verlieren, also das Gespür für sich selbst, sondern stattdessen dominiert dann die Selbstkontrolle, die achten auf ihr Gewicht, wie sieht ihre Haut aus, wie ist die Haltung, lächelt man genug, und man verwechselt dann Schönheit mit Selbstwert. Und was ich auch total interessant finde, eben, wir haben ja schon diese Kümmerrolle angesprochen, Mädchen und Frauen, die definieren sich nämlich sehr über andere durch ihre Sozialisation, die sind interdependent, sagt man, weil sie bekommen von klein auf beigebracht, ihren Fokus nicht auf sich, sondern dann in den Interaktionen wiederum auf andere zu legen. Und das hat eben die Kehrseite, dass man auch quasi reales und imaginiertes Feedback hat immer viel mehr Gewicht für die Mädchen. Und das im größeren Rahmen auch auf Aussehen bedeutet, dass sie sich immer gegen ein Ideal vergleichen. Das ist bei Männern ganz anders. Männer, die vergleichen sich immer mit ihrer realen Gruppe, also die Menschen, die um sie herum sind. Und da ist man natürlich auch also auf einem ganz anderen Posten, wenn man sich immer gegen Ideale irgendwie vergleicht. Das ist natürlich, da schneidet man ja einfach immer viel schlechter ab.
Ja, das stimmt.
Und ja, und diesen Mechanismus, den muss man erstmal kennen und dann lernen, wieder sich anders wahrzunehmen, also sich wirklich zu fragen, wie fühle ich mich in meinem Körper, was kann ich gut, was macht mich aus, wo kann ich positiv wirken, wem bin ich vielleicht ein Vorbild? Und das ist ganz, ganz harte Arbeit, weil wir ja in unserem Umfeld, in den Medien, in alles Popkulturelle um uns herum definiert Frauen ja einfach ganz stark nach wie vor eben über das Aussehen.
Ja, du sprichst ja in diesem Zusammenhang auch über Aussehen-Egalness, ne? Dass das im Grunde eine feministische Grundhaltung sein sollte. Warum ist es denn nicht genug? Also das ist so mein erster Impuls, den Kindern beizubringen, alle sind schön, ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so die gute Idee. Was passiert denn, wenn wir einfach mal Schönheit aus der Gleichung rausnehmen?
Ja, also man muss sich ja fragen, bei diesem alle sind schön, ne? Also warum sollen alle schön sein müssen überhaupt? Ja, ja? Man hält ja weiterhin an diesem Schönheitsparadigma fest. Wir sagen dann quasi, man ist divers schön oder individuell schön, aber auf jeden Fall muss man anscheinend schön sein. Man bleibt also ganz stark in dieser Dimension schön-hässlich. Und davon kann man sich vielleicht lösen, eben mit diesem Aussehen-Egalness, wenn man sich darauf stärker fokussiert, was zum Beispiel ein Körper einem ermöglicht, als darauf, wie ein Körper aussieht. Und auch da ist natürlich immer die Gefahr, ne, man sollte da auch nicht in diesen Perfektionismus, in den Höchstleistungsbereich irgendwie reinkommen. Und uns sollte klar sein, mit zunehmendem Alter und oft ja natürlich aus den verschiedenen Gründen auch weit vorher, werden wir auch in der Funktionsfähigkeit eingeschränkt sein. Und das wiederum heißt, ne, dass man einfach sich selber da so ein bisschen erziehen muss, zu sagen, ich will da eigentlich weg. Und da haben mir so zwei Sachen geholfen. Also einmal sich wirklich zu sagen, wie schaue ich eigentlich selbst auf Menschen, die ich liebe? Also auf die eigene Omi oder auf den Partner oder auf die Kinder. Ist mir da wichtig, wie die Nase aussieht, wie groß der Po ist, wie viel die Personen wiegen. Ist es mir alles überhaupt nicht, sondern mir sind da ganz andere Sachen wichtig. Und dann versuche ich mir immer vorzustellen, dass die Menschen, die mir was bedeuten, umgekehrt denen ich was bedeute, auch vielleicht so auf mich gucken und eben nicht diesen Standardbewertungsblick selber zu übernehmen auf mich, wie viel wiege ich, wie sehe ich aus, wie viel Falten habe ich, sondern eben diese Perspektive einzunehmen. Und dann auch so als Übung, ich habe diesen Effekt wirklich immer wieder, dass ich, wenn ich ältere Fotos so von mir angucke, dass ich da eigentlich immer denke, ach Mensch, da siehst du ganz fröhlich aus, irgendwie, da siehst du ganz gut aus, da siehst du erholt aus. Wo ich aber in dem Moment ja immer dachte so, oh Gott, das ist wieder so ein Foto, naja. Aber das verschiebt sich und ich denke es alle paar Jahre, wenn ich das ältere Foto angucke, denke ich das wieder über mich. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, also ich werde es wahrscheinlich in 3 Jahren von dem Foto, was ich heute doof finde, auch wieder denken. Also kann ich vielleicht heute und jetzt damit anfangen, mir zu sagen, das ist schon okay. Und das Foto ist ja eben nicht eine Grundlage, mein Aussehen zu bewerten, sondern es hält ja vielleicht einen Moment fest, der irgendwie schön war oder wo was Besonderes stattgefunden hat. Und meinen Fokus darauf zu setzen. Also wirklich Schönheit aus dieser Gleichung, aus dieser Bewertung rausnehmen und sich immer zu fragen, was verbindet mich mit den Menschen und den Fokus eher auf so gemeinsame Erlebnisse, Interessen, was Menschen tun, was sie nicht tun, zu nehmen.
Mhm. So ist es bei mir auch, also sowohl mit den Fotos als auch ist mir aufgefallen, dass, also meine eigenen Kinder finden mich natürlich wunderschön, aber mir ist auch aufgefallen, dass meine SchülerInnen häufig sagen, oh Frau Seide, Sie sind so schön. Ich denke, okay, also ich finde mich zu dick und ich bin schon alt und ich habe Falten und keine Ahnung, aber für die halt nicht. Also ist irgendwie ganz spannend. Was ich in deinem Buch ganz stark fand, war auch deine Auseinandersetzung mit romantischer Liebe. Viele Frauen wachsen ja mit dem Gefühl auf, ohne Partner nicht ganz vollständig zu sein. Was meinst du, wie früh beginnt diese emotionale Abhängigkeit und wie sehr hängt sie auch mit familiären Prägungen oder auch Geschlechterrollen zusammen?
Ja, also diese Abhängigkeit, die beginnt wirklich schon sehr früh, in der frühesten Kindheit. Wir haben ja zumindest derzeit in unserer Gesellschaft noch so eine ganz stark vorherrschende Vision von Binarität. Wir wollen Menschen immer in zwei unterschiedlichen Sphären ordnen, nämlich die der Frauen und die der Männer. Und da sagen wir eigentlich auch immer, das sind so zwei ganz unterschiedliche Dinge und das gehört zusammen, weil wenn das zusammenkommt, dann ergänzt sich das irgendwie perfekt. Mhm. Also Frauen, die stehen dann immer eher so ein bisschen für das Emotionale, die Sphäre des Privaten, und Männer sind eher so die Autonomie, die Eigenständigkeit. Und jetzt ist es ja so, Kinder, die in heteronormativen Familien aufwachsen, die sehen sich, solange eben Mütter den Hauptteil der Kindererziehung und Sorgearbeit vor allem auch in den ersten Lebensjahren nehmen, erstmal der Mutter zugehörig. Da entsteht eine enge Bindung, weil eben die Mutter hauptsächlich sich um die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse kümmert. Und dann gehört es eben zu der kindlichen Entwicklung, dass sich diese Kinder irgendwann aus dieser Bindung auch ein bisschen lösen wollen und selber anstreben, so ein eigenständig autonomes Wesen zu werden. Und dann ist es für die Kinder auch logisch, sich erstmal auch wieder dem Vater hinzuzuwenden und sich mit dem zu identifizieren. Der repräsentiert sich erstmal auch wieder dem Vater hinzuzuwenden und sich mit dem zu identifizieren. Der repräsentiert ja die Außenwelt und das Eigenständige. Und das Spannende ist, wenn jetzt die Kinder unterschiedlichen Geschlechts sich dann diese Nähe zum Vater suchen, dann macht der Vater, je nachdem, ob das der Sohn oder die Tochter ist, was Unterschiedliches. Also dem Sohn signalisiert er, ja, du bist wie ich, du gehörst zu mir. Und der Tochter wird aber die gegenteilige Botschaft gegeben. Der wird gesagt so, nee, du bist ja nicht wie ich, du gehörst nicht zu mir. Und diese Abgrenzung des Vaters drängt dann die Tochter wieder zur Mutter zurück. Und Mädchen, stark vereinfacht gesagt, die retten dann ihren Wunsch nach väterlicher Anerkennung und Autonomie, indem sie sich ab da auf andere Männer ausrichten. Also sie erkennen, dass sie selber nicht ein Mann oder ihr Mann sein kann, dann kann ich vielleicht wenigstens einen haben. Und ab da sozusagen wird ganz viel getan, um eben für einen Mann attraktiv zu sein, um eben sich so zu ergänzen und sich quasi zu komplettieren an der Stelle. Und das fand ich auch ganz augenöffnend, wenn ich so auf meine Jugend geguckt habe, wo ich denke, meine Güte, wie mich das bestimmt hat in meiner Jugend und frühen Erwachsenenzeit, irgendwie unbedingt einen Mann zu finden, wo man so denkt, also ich bin ja jetzt nicht in den 50er Jahren aufgewachsen, aber das war schon eine starke Motivation.
Was mir besonders auch in Erinnerung geblieben ist aus deinem Buch ist, und du hast es vorhin auch schon angedeutet, du sagst, dass Gleichberechtigung eigentlich oft nur gegen das System funktioniert. Also und dass es anstrengend ist. Was bedeutet das denn konkret für Paare oder für Familien, die es anders machen wollen? Was erwartet sie? Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mit dem Gegendruck irgendwie umzugehen oder dem Stand zu halten?
Ja, also ich glaube, das eine ist, man muss sich wirklich darauf einstellen, man tut das Richtige, aber das fühlt sich nicht leicht und gut an. Mhm. Es ist ganz oft Frust und manchmal auch Wut quasi kommt auf im stressigen Alltag. Und was dann passiert ist, wir projizieren da vielleicht manchmal quasi diese Gefühle dann auf unsere Partner oder Partnerinnen. Und dabei müssen wir eigentlich enger zusammenrücken und uns sagen, wir sind ein Team und da draußen ist ein Problem, das es uns schwer macht. Und das überwinden wir nicht, wenn wir gegeneinander stehen, sondern nur, wenn wir miteinander gegen dieses Problem arbeiten. Also als Beispiel mal, weil das vielleicht zu abstrakt ist. Man hat einen Arbeitgeber, der es dann speziell dem Vater total schwer macht, in seiner Vaterrolle auch zu integrieren, dass er als Sorgeperson präsent sein möchte. Oder er hat ein Kollegenumfeld, wo Fürsorge so ganz eklig abgewertet wird. Also da gibt's ja furchtbare Sprüche, was sich Männer irgendwie manchmal anhören müssen. Und natürlich hat das Einfluss eben auf die Entscheidung, den Mut oder das Verhalten des Betroffenen. Und das wiederum führt dann zur Frustration bei der Partnerin, weil die sagt, ich habe mir eigentlich Entlastung gewünscht. Das haben wir anders besprochen. Ich brauche auch Freiräume, um mich zum Beispiel beruflich zu entwickeln. Und plötzlich ist dann das Paar aufeinander böse und die Partnerin weist dann dem Mann die Schuld zu für ihre negativen Gefühle. Und da müsste man eigentlich wirklich sich die Hand reichen und sich die Frage stellen, was ist denn hier der eigentliche Grund, der uns diesen Frust macht, also nämlich genau dieser rückständige Arbeitgeber, und was können wir beide tun, um uns da quasi eine bessere Situation zu schaffen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig, eben weil man ja diese Gefühle irgendwie hat, diesen Schritt aufeinander zuzugehen und sich wirklich immer als Team wieder zusammenzuraufen, um diese äußerlichen Hindernisse irgendwie zu bekämpfen. Und das ist halt das Gemeine auch an den Bemühungen für Gleichberechtigung ja zu kämpfen, dass es halt ja so viel Ressourcen oft kostet.
Du sagst ja auch, dass wir Frauen häufig geprägt sind durch unsere Sozialisation und ja dabei so eine Art Konkurrenzprogramm entwickeln. Das heißt, wir werden eigentlich ungewollt zu Patriarchatskomplizinnen, weil wir glauben, uns unter den Frauen gegeneinander behaupten zu müssen. Was hilft uns denn, diesen Reflex zu überwinden und echte Solidarität unter Frauen aufzubauen?
Also ich glaube, der erste Schritt ist, sich wirklich genau diesen Mechanismus klar zu machen. Ne? Also wir lernen im Patriarchat, natürlich darf es Frauen geben, aber nicht so viele. Eigentlich immer nur so eine, ne, so eine Schlumpfine im Dorf. Und die eine, die es dann gibt, die bekommt dann ein kleines Stück vom Kuchen ab, also in den Machtstrukturen. Die darf sich über andere Frauen erheben, aber natürlich nie über Männer. Das ist sozusagen dann der Deal, dass es die überhaupt geben kann. Um diesen Mechanismus so wirklich zu durchschauen, hilft es total, das auch mit Mobbing-Mechanismen mal sich anzugucken. Da ist es ja so, dass die Mobber nicht wirklich nur durch ihre eigenen Aktionen Macht haben, sondern es gibt AssistentInnen und es gibt Klaköre. Die Assistenten, die unterstützen den Täter aktiv, und Klaköre, die beteiligen sich nicht aktiv, aber sie billigen das Verhalten der Täter oder Täterinnen und sie verstärken das auch oft durch Lachen und Applaudieren. Und umgekehrt, quasi ohne die Assistentinnen und Klaköre, haben eben die TäterInnen es deutlich schwerer, ihre Mobbing-Attacken auszuführen. Und so ist es sozusagen im Patriarchat auch, dass man da quasi raus muss, sich bewusst sein muss, ich will keine Assistentin sein, ich will auch keine Klakörin sein, sondern dieser Mechanismus, Frauen als Konkurrenz wahrzunehmen und sie dann klein zu halten, damit stärke ich eigentlich nur das patriarchale System. Und das geht passiv wie aktiv, dass man dagegen angeht, mit so ganz kleinen Sachen. Wenn man irgendwie in einer Gruppe ist, die eben jetzt nicht gerade die Freundesgruppe ist, da fällt irgendwie ein sexistischer Witz, dann wäre sozusagen dieses Passive, wäre zu sagen, ich lache da gar nicht erst mit. Und aktiv, das muss man sich natürlich immer überlegen, bin ich da jetzt in der Position oder ist da irgendwie eine Hierarchie, die es mir jetzt auch schwer macht, da aktiv gegen vorzugehen. Aber man könnte wirklich einfach auch mit einem versteinerten Gesicht, ne, die Frage stellen, was genau daran war jetzt lustig? Also warum lacht ihr? Kann mir das mal einer erklären? Und damit kann man eben dieses System auch stoppen oder quasi auch auflösen. Also wirklich sich zu sagen, ich will nicht in Konkurrenz stehen, sondern ich will Banden bilden, ich will mich verschwestern. Und das Tolle ist, wenn man diesen Mechanismus einmal durchschaut hat, dann ist es wie so ein Schalter im Kopf. Also so ging es mir wenigstens. Also ich konnte mich dann manchmal noch beobachten, wie ich in so ein altes Muster falle, aber dann quasi durch dieses Bewusstsein auch zu stoppen. Und das ist eine total tolle und bekräftigende Erfahrung, quasi anderen Frauen auch Solidarität und Sicherheit zu schenken, weil es wirklich ganz oft nicht lange dauert, bis einem das dann auch wieder zuteil wird. Und das ist eine ganz, ganz andere Situation, als eben in diesem Konkurrenzdenken immer zu bleiben und überall die Feindin zu sehen. Ja, und deswegen finde ich, das ist so, bei vielen Sachen denkt man immer, oh Gott, das mit der Gleichberechtigung ist alles so schwer und bis da sich mal was ändert. Aber das, finde ich, ist eine Sache, das kann man sich wirklich bewusst machen und daran arbeiten und das ganz schnell eigentlich verlernen.
Mir fällt dazu ein, dass ich an der Schule bei SchülerInnen häufig höre, auch wenn sie jetzt mit Jungen irgendwie anbandeln wollen, dieser Spruch, ich bin anders als die anderen Mädchen, so. Das ja auch eine gewisse Abwertung dann von den anderen Frauen ist, um sich selbst besser darstellen zu können oder auch um einfach bei den Jungen anzukommen. Also ja, ich glaube, das ist total tief verankert weißt du, oder gibt es einen Grund, warum es uns so schwer fällt, anderen Frauen Größe und Erfolg zu gönnen? Also liegt das jetzt in uns oder steckt da vielleicht ein System dahinter, das diese Rivalität bewusst schürt?
Also ich glaube, das ist wirklich was in unserer Historie sozusagen liegt. Also die Mona Chollet, die hat das so formuliert, sie hat gesagt, die Rivalität, die ergibt sich aus der Geschichte der untergeordneten Stellung der Frau, die sie seit jeher einnehmen muss. Sie stammt aus der wahrscheinlich noch nicht ganz überwundenen Zeit, da unser Schicksal von unserer Fähigkeit abhängt, sich von einer absoluten und launenhaften Macht auserwählen zu lassen. Es wählt mich. Und da sagt man vielleicht irgendwie, ja Gott, das ist alles so sperrig und altertümlich. Aber wenn man dann noch guckt, was wir für Formate haben, ja, die auch Unterhaltungsformate sind, in der weiß ich nicht wievielten Staffel, also Germany's Next Topmodel oder The Bachelor und sowas, die bauen ja genau auf diesem Rivalitätsdenken auf. Also wir haben das so verinnerlicht, dass wir das dann nicht irgendwie total entmenschlichten finden, sondern irgendwie spannend und das eben so mitverfolgen, wie so ein Konkurrent oder eine Konkurrentin nach der anderen ausgeschaltet wird. Und das kommt eben aus diesem Druck, dass wir glauben, ne, so in verschiedenen Situationen, auch zum Beispiel überhaupt bezogen eben auf Männer und Partner, als wären Männer irgendwie so eine Art Mangelware, um die man sich so bewerben muss. Und auch da, glaube ich, leben wir gerade in so einem Umschwung, den auch ganz viele als super bedrohlich empfinden, also viele Männer als bedrohlich empfinden. Weil wenn Frauen sozusagen lernen, es gibt auch Familienmodelle, als bedrohlich empfinden, weil wenn Frauen sozusagen lernen, es gibt auch Familienmodelle ohne Männer, also zu sagen, ne, klar, alleinerziehend zu sein ist hart, aber Alleinerziehende können sich auch zusammentun, die können ein gutes Leben führen, die können in der WG irgendwie leben, die können sich finanziell unterstützen, sich Kindersitter teilen und was weiß ich, also ne, in jeder Beziehung einfach füreinander da sein. Dann ist es A, sehr gut eben für diese Alleinerziehende, aber plötzlich, das sind die Männer ja gar nicht gewöhnt, dass sie nicht mehr so nötig sind und man quasi seine ganzen Ressourcen darauf ausrichtet, einen Partner zu finden und dann stehen die quasi daneben und ja, fragen sich so, ja, und wo bleib ich jetzt? Und das ist echt, finde ich, gerade eine ganz spannende Entwicklung, die man eben ja auch im Internet so miterleben und lesen irgendwie kann. Lernen sich zu solidarisieren, zusammenzutun und sich eben unabhängig zu machen von diesem Auserwähltwerden. Zusammenzutun und sich eben unabhängig zu machen von diesem Auserwähltwerden.
Und ich glaube, was auch noch ein weiteres Problem ist, ist, dass toxisches Verhalten oft ganz häufig schon in der Kindheit irgendwie verharmlost wird. Ne? Also zum Beispiel kommt mir dann in den Sinn, wenn einem Mädchen gesagt wird, ja, der ärgert dich nur, weil er dich mag. Ne? Und das ist ja tatsächlich problematisch, weil welche Botschaften geben wir denn unseren Kindern dabei mit?
Ja, das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, das wird so verharmlost, aber das ist so, also so fatal, die Wirkung, weil wir bringen den Mädchen bei, dass quasi so verbale und auch körperliche Grenzüberschreiten mit Zuneigung verbunden werden sollen. Also die interpretieren dann im schlimmsten Fall solche Verhaltensweisen als Liebe und die lernen dann für ihre Erwachsenenbeziehung, das ist okay. Dabei müsste es ja eigentlich heißen, ne, statt was liebt, geht respektvoll miteinander um. Und das ist eben grundlegend falsch, Aggressionen, sei es jetzt eben körperliche oder verbale, mit Zuneigung zu verknüpfen. Richtig wäre es ja da eher, den Kindern, die schlecht behandelt werden, einzubläuen. Also wenn dich jemand so behandelt, dann halte dich fern von dieser Person. Und wenn man sich je gefragt hat, auch warum Frauen in Beziehungen bleiben, die ihnen offensichtlich nicht gut tun, dann ist das auch einer der Gründe. Ne? Sie haben gelernt, dass es akzeptabel ist, schlecht behandelt zu werden. Und das ist letztendlich eine Form von Gaslighting. Also die Kinder lernen ja, die Mädchen, die lernen, sie haben eigentlich kein Recht auf ihre Grenzen und ihr Gefühl. Das ist eigentlich total unangenehm und furchtbar. Ja. Das wird von außen so weggeredet und damit lernt man ja quasi, ich kann meinen Gefühlen nicht trauen, weil das fühlt sich nicht gut an, aber mir wird jetzt gesagt, das ist eigentlich total süß und lustig und das ist tatsächlich ganz schlimm, weil wenn wir selbstbewusste Mädchen wollen, die für sich einstehen, dann müssen wir ihnen gestatten, auf ihre Gefühle zu hören und ihre Grenzen zu wahren. Und deswegen ist das eben nicht eine Lappalie, über die man so lächelnd hinweg gucken sollte, sondern wo man wirklich reingehen muss und die Mädchen unterstützen muss. So, nee, das ist nicht in Ordnung und darauf darfst du auch bestehen. Und genauso dann mit einem Jungen, um ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was hattest denn du da eigentlich vor? Ist das jetzt eine besonders tollpatschige Art, irgendwie Kontakt aufzunehmen? Wie hättest du es denn anders machen können oder wie kannst du denn reagieren, wenn jemand sagt, nein, ich möchte das nicht? Also das ist schon wirklich eine wichtige Aufgabe, wo wir sensibel auch drauf reagieren sollten, wenn wir das bei Kindern beobachten.
Also das geht auch in der Schule weiter. Da werden ja häufig Mädchen neben die wilden Jungs gesetzt, damit das in der Stunde leise ist. Aber damit bringen wir den Mädchen auch unbewusst bei, dass dass von ihnen unbezahlte Care-Arbeit von der Gesellschaft verlangt wird sozusagen. Und auch, also den Mädchen geht's ja da nicht gut eigentlich neben diesen wilden Kindern. Und trotzdem wird auch da wieder unbewusst verlangt, du musst deine eigenen Gefühle jetzt mal wegschieben, damit das System hier funktioniert. Ich erwarte das von dir. Und den Jungen, finde ich auch, wird da unbewusst beigebracht, na, ich erwarte von dir gar nicht, dass du es selber schaffst, sondern ich gebe den Aufpasser an die Seite, der halt deine Gefühle mitreguliert.
Ja.
Also es ist ganz, ganz stark verankert, noch in der Gesellschaft.
Ja.
Wie können wir denn stattdessen mit unseren Kindern über Grenzen, Respekt und Selbstwert sprechen? Also auch im Hinblick auf Beziehungen, Freundschaften und Körperlichkeit?
Na, tatsächlich, indem man einmal quasi in solchen Situationen miteinander reflektiert, wie hast du dich denn da gefühlt? Was hat das in dir ausgelöst? Und das dann zu legitimieren, also zu sagen, ich verstehe das, mir wäre das auch so gegangen, das ist eine ganz, also du kannst dir trauen, das eben zu verstärken, statt das klein zu reden und eben aufmerksam für solche Situationen zu sein. Und umgekehrt, ne, was wir ja auch schon angesprochen haben, den Kindern, die eben diese Grenzüberschreitungen begehen, wirklich auch mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren und quasi denen auch einen Zugang zu ermöglichen, so, was hat denn dein Verhalten ausgelöst? Ne? Also nicht den Fokus so sehr zu legen auf so, was ist jetzt genau mit dir, sondern da auch die Empathie zu fördern und zu sehen, was hat dein Verhalten oder was macht das mit einer anderen Person. Und quasi da dann zu hinterfragen, ist das das, was du wolltest? War dir das irgendwie bewusst und was könntest du anders machen? Also vor allem dann auch gute Verhaltensalternativen irgendwie beizubringen. In der einfachsten Form auch einfach zu sagen, ne, du hast nicht das Recht, mit all deinen Anliegen irgendwie gehört zu werden, sondern jemand kann auch sagen, nein, danke, soweit und nicht weiter bitte. Und damit musst du auch umgehen lernen, eben mit diesem Frust und mit Zurückweisung und eben gucken, dieses ursprüngliche Bedürfnis, was da war, wie kann das anders gestillt werden, so dass es eben nicht eine Grenzüberschreitung ist.
Mhm. Okay.
Was ich ja besonders spannend fand in deinem Buch, war der Gedanke, dass das Ideal des autonomen Individuums ja eigentlich männlich gedacht ist, aber ja eigentlich auch ganz häufig auf der unsichtbaren Arbeit von anderen beruht. Das war mir so noch gar nicht wirklich bewusst. Was heißt denn das insgesamt für unsere Vorstellung von Freiheit und Selbstverwirklichung?
Ja, das heißt genau das, dass man das erstmal sozusagen so reflektieren muss. Also dass diese ganzen Beispiele, die wir vielleicht auch aus Büchern oder aus dem Geschichtsunterricht kennen, so von Männern, die Großartiges geleistet haben, dass die das gar nicht alles so aus eigener Kraft sozusagen erbringen konnten, sondern dass die immer jemanden hatten, der im Hintergrund das möglich gemacht hat. Also dass diese ganze Eigenständigkeit, die Selbstverwirklichung immer nur stattfinden kann, gemacht hat. Also dass diese ganze Eigenständigkeit, die Selbstverwirklichung immer nur stattfinden kann, wenn jemand anders im Hintergrund eben zum Beispiel die Sorgearbeit übernimmt. Mhm. Und das ist ja nicht nur bei jetzt so Familienthemen oder so, sondern das sind ja bei so in Anführungszeichen ganz normale berufliche Karriere, auch von irgendwelchen Solo-Männern steht ja im Hintergrund quasi jemand, oder vielleicht kaufen sie sich sozusagen diese Fürsorge, also in der Wäscherei, ne, wo seine Hemden gebügelt werden, im Restaurant, wo gekocht wird, zu Hause, wo eine Putzkraft alles sauber hält. Mhm. Und das heißt, wenn wir dieses Privileg ja letztendlich als solches kenntlich machen konnten, dass man dann vielleicht auch wirklich eine Wertschätzung entwickelt für diejenigen, die oft bei der Belastung durch Sorgearbeit gar nicht so sehr darum, was man wirklich alles also quantitativ leistet, sondern auch um die mangelnde Wertschätzung. Also das ist eine extra Belastung in dieser Angelegenheit, die eben für viele so schwer das auch macht, eben die Sorgearbeit zu leisten. Das heißt also, wenn man dieses Privileg hat, diese Freiräume zu haben, sich auszuleben und so weiter, das wirklich zu reflektieren und zu sagen, wem habe ich das eigentlich zu verdanken, wie kann ich das wertschätzen? Und dass man vielleicht auch eine Offenheit entwickelt, sich diese Selbstverwirklichung gegenseitig zu schenken, als wenn man zum Beispiel in einer Paarbeziehung ist. Ne? Das kann man dann nicht jeden Tag und jede Woche im gleichen Maß. Aber dass man so ein Bewusstsein entwickelt für, das ist jetzt eine absehbare Dauer, da ist es jetzt deine Zeit, wo du dies und jenes irgendwie entwickelst, aber das hat auch quasi ein Ende und als nächstes ist dann die Person dran, die das eben alles ermöglicht hat und man wechselt sozusagen die Rollen und schenkt das dem anderen. Und ich glaube, ja, das ist wirklich wichtig, sich das zu sagen und das ist auch, wenn wir wieder auf Kinder zurückfallen sozusagen, das ist auch ein riesen Aha-Effekt für Kinder, wenn man sich so überlegt, ne, in der Schule, was die so lernen irgendwie und dann hören die ja oft nur irgendwie von genialen Männern, können sofort, also so geht's mir auch nach wie vor, ne, 5 Musiker aufzählen, 5 Mathematiker, irgendwie 5 Entdecker und dann denken die irgendwann so, ja gut, die Frauen sind anscheinend weniger relevant, bis man irgendwann versteht, nee, wie hätten die das machen sollen? Also gerade in der Historie, da gab es das nicht, dass man einen Mann hatte, der einen den Rücken freigehalten hat, damit man irgendwie auf eine Forschungsreise geht. Und wenn, war das ja unter, also die wenigen Beispiele, die einen einfallen, wie Marie Curie oder so, ne? Die mussten ja Unmenschliches quasi leisten, entweder auf Dinge verzichten oder wirklich Unglaubliches nebenher irgendwie wuppen, also sich selber versorgen und ihre Kinder versorgen, um trotzdem in diesen Feldern so bekannt zu werden. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es ein wahnsinniges Privileg ist, autonom, selbstständig und kreativ irgendwie zu existieren.
Ja. Jetzt gibst du in deinem Buch sehr, sehr viele konkrete Impulse, wie man im Alltag diese Strukturen aufbrechen kann. Aber du sagst auch gleichzeitig ganz ehrlich, dass das viel Kraft kostet. Was hilft dir denn persönlich dabei, da dran zu bleiben und gegen den Strom zu leben, ohne daran jetzt zu erschöpfen?
Also das gelingt mir auch nicht immer, aber ich habe zwei wesentliche Hebel, nämlich immer, ich frage mich, was lebe ich meinen Kindern vor? Also bin ich denen die immer beschäftigte Mutter, die auch über ihre Grenzen geht, die sich ausbrennt, oder achte ich auf mich, wahre meine Grenzen und sag auch mal sowas wie, ne, ich kann das jetzt nicht mehr. Und damit verbunden, das ist sozusagen das Zweite, ist, dass ich wirklich radikal mein Freizeitverhalten geändert habe und dem Aufladen meiner Ressourcen wirklich Vorrang gebe. Also das ist was, das weiß man ja, es ist radikal aufgehört. Also ich fahre zum Beispiel alleine in den Urlaub. Mittlerweile, da muss man auch sagen, meine Kinder sind jetzt auch groß und selbstständig, mache ich auch konsequent mittlerweile mindestens Sport. Und das ist Zeit. Und ich gebe mich dann mit gut genug Lösungen zufrieden. Ich nehme Hilfe an, ich akzeptiere andere Lösungsarten und ich ignoriere dann so tägliche To-Dos, die ja immer da sind, ja, wie der Spül- oder der Wäscheständer. Da sage ich mir dann eben so, nee, ich will jetzt Sport machen. Hier dieser Wäscheberg, der wartet auf mich. Mhm. Ich gehe also erst zum Sport und dann begrüßt er mich und dann gucke ich so, wartet auf mich. Mhm. Ich gehe also erst zum Sport und dann begrüßt er mich und dann gucke ich sozusagen, habe ich jetzt zwischen Sport und also Erwerbsarbeit noch Zeit, das zu machen oder eben nicht, und dann liegt das halt da auch noch bis zum Abend. Mhm. Also ich habe einfach gelernt, dann zu umarmen, dass es diese perfekten Wohnungen und Lebensumstände, die ich irgendwie von Instagram vielleicht kenne, gar nicht gibt. Mhm. Und fühle mich viel, viel besser damit.
Okay. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Das ist ein wirklich wertvoller Impuls. Ich würde gern zum Schluss noch wissen, gibt es etwas, wovon du dir wünschen würdest, dass es die Menschen mitnehmen, wenn sie jetzt anfangen wollen, ja, die Dinge anders zu machen? Also jetzt natürlich nicht perfekt, nicht heldenhaft, aber irgendwie anders.
Ja, das ist vielleicht auch ein altmodisches Wort, aber ich wünsche mir immer Güte miteinander. Also, dass wir uns anschauen und nicht immer gleich werten, sondern sagen, also ich verstehe jetzt vielleicht dieses Verhalten nicht, aber die Person hat eine Motivation für ihr Verhalten. Und da habe ich wirklich auch so als Anker immer so eine persönliche Erfahrung. Ich denke da wirklich auch demütig an meine Arroganz zurück. Ich hatte eine Freundin, die hat morgens ihr Kind, also bevor die in die Arbeit, in den Kindergarten, sind immer vor den Fernseher gesetzt. Und das fand ich damals total schlimm. Und heute muss ich wirklich sagen, ich finde es komplett lächerlich von mir, weil sie war eine alleinerziehende Mutter, die eine Eule ist, also jemand, der eben abends aktiv ist, sich sehr schwer tut mit so frühen Aufstehen. Die wollte einfach nur einen ruhigen Morgen, die wollte pünktlich in der Arbeit sein und die hat einen Weg gefunden, mit 10 Minuten Fernsehen gucken, das zu erreichen. Mhm. Und die hat einfach getan, was richtig für sie war. Und heute kann ich auch mitteilen, sozusagen, das Kind macht gerade Abi, das ist wunderbar entwickelt, das hat nicht geschadet. Und das Einzige, was quasi störend in so einer Situation war, ist ja quasi diese Bewertung von außen, wo ich denke, das hätte ich mal so schön lassen können. Und so denke ich mir das oft und wünsche mir auch umgekehrt, dass wir aufhören, so Situationen so schlecht zu bewerten, sondern dass man wirklich einfach immer sagt, ich verstehe das vielleicht nicht, aber es gibt einen Grund, dass die Person sich so verhält und das macht irgendwie Sinn in ihrem System, aber ich halte mich da raus, es sei denn, ich werde auch aktiv um die Meinung gebeten. Also lieber wirklich nachsichtig und gütig miteinander sein und uns das nicht auch noch gegenseitig schwer machen, weil es gibt genug Baustellen, die es uns schwer machen.
Ja. Ja, es sind so kleine Schritte und die können so viel ausmachen. Vielen lieben Dank, Patricia, dass du heute bei uns warst. Das war ein wirklich spannendes Thema und ich habe ganz, ganz viel mitgenommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, dann legen wir euch natürlich Patrizias Buch Musterbruch ganz besonders ans Herz. Musterbruch ist kein Jammerbuch, sondern ein Mutmachbuch und es zeigt, dass Gleichberechtigung nicht irgendwann vom Himmel fällt, sondern dass wir sie leben müssen, heute hier im Kleinen wie im Großen. Und wenn ihr euch manchmal fragt, ob ihr vielleicht zu empfindlich seid oder ob ihr zu viel verlangt oder zu wenig gebt, dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Und ihr könnt auch wieder ein Exemplar gewinnen. Schaut dazu gerne auf unserem Instagram-Account vorbei oder schickt eine E-Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Patrizia. Und wenn ihr jetzt Lust auf mehr von Patrizia habt, dann hört gerne mal in eine unserer allerersten Folgen rein. Patrizia hat nämlich in Folge 6 mit uns über digitale Medien gesprochen. Meine Güte, das ist jetzt schon so lange her. Aber es hat absolut nichts an Wichtigkeit verloren. Und in Folge 46 haben wir mit dir, liebe Patrizia, über das spannende Thema Mental Load gesprochen. Auch diese Folge ist wirklich absolut hörenswert. Das Buch und die eben genannten Folgen, die verlinken wir natürlich wieder in den Shownotes und im Blog. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann seid auch gerne nächste Woche wieder mit dabei, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Bis dahin macht's gut. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunsch.